Wir werden den Text nicht sofort lesen, erst gleich. Wir haben ja soweit den Text eigentlich in Erinnerung, wie das Kapitel 5 anfängt und wie Jesus diesen Mann heilt, der an diesem Teich Bethesda 38 Jahre liegt, krank, niemand kümmert sich um ihn. Und hier kommt Jesus und heilt ihn an einem Sabbat. Gerade eben hatten wir auch im Text gelesen, wie Gott Anordnungen gegeben hat, wie das Volk handeln sollte an einem Sabbat. Das Volk hat eine lange, lange Geschichte von dem, wie Gott sie immer und immer wieder darauf aufmerksam gemacht hat, dass sie am Sabbat das Falsche getan haben, dass sie den Sabbat nicht gehalten haben. Und jetzt, siehe da, steht einer auf, der vorgibt, etwas Großes zu sein, und genau er vollbringt sein Werk am Sabbat. Und so sehen wir, dass diese Heilung, diese Geschichte mit Vers 16 endet, und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hat. Der Grund also des entstandenen Hasses ist, Jesus heilt an einem Sabbat. Und da finde ich manchmal schade, dass, ja, und das wird immer so sein, dass jede Übersetzung nie wirklich das wiedergibt, was die Aposteln, was der Schreiber damals wiedergegeben hat. Und deswegen studieren wir auch zusammen diesen Text. Denn in unserer, ja, Schlachterübersetzung wird einfach wiedergegeben, und Vers 18, ich lese diesen Vers nochmal: Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, richtig? Ja, steht brach, gebrochen, gebrochen hat. Elberfelder sagt, aufhob. Das ist schon treffender. Wisst ihr, wenn einer den Sabbat gebrochen hat, so ist in unserer Vorstellung, okay, hier ist der Sabbat, das ist das Heiligtum und wir behandeln das heilig. Jetzt kommt einer und er bricht den Sabbat. Das bedeutet, er allein, diese Person für sich, er macht etwas, was er nicht machen sollte. Er hat den Sabbat gebrochen. Aber der Text sagt etwas weit mehr, was Jesus hier gemacht hat. Und zwar durch zwei Bibelstellen, wo dieses Brechen in einer Geschichte uns vorgeführt wird. Da sehen wir es deutlicher und wir kriegen ein größeres Bild und wir werden vielleicht verstehen, warum die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Obersten so reagiert haben. Warum der Hass und die Verfolgung so tief, ja, so tiefe Wurzeln hat. Also, durch zwei Bilder. Ein Bild, Matthäus 21, Vers 2. Und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, hier ist Jesus, er sendet seine Jünger aus, kurz bevor er selbst nach Jerusalem einzieht. Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Die bindet los und führt sie zu mir. Das ist dieses Wort, was gebraucht wird. Brechen. Er hat den Sabbat gebrochen. Er hat losgelöst. Ja. Genauso Markus 7, Vers 35. Und sogleich wurden seine Ohren aufgetan. Jesus heilt hier einen Taubstummen, der weder hören noch sprechen konnte. Jesus heilt diesen Taubstummen. Und sogleich werden... Und zugleich wurden seine Ohren aufgetan und die Fesseln seiner Zungen wurden gelöst. Und er redete richtig. Wisst ihr, die Zunge wurde wie in Fesseln gehalten. Und auf einmal wurden die Fesseln gelöst und sie plapperte los. Also was Jesus hier gemacht hat, er hat nicht einfach für sich den Sabbat gebrochen, dass er ihn nicht gehalten hat, sondern Jesus hat hier den Sabbat gelöst. Und da verstehen wir, diese Menschen, sie lebten unter dem Gesetz Gottes. Sie verstanden, dass Gott über Zeiten hindurch immer wieder das betont hat und darauf Wert gelegt hat. Und nun kommt hier einer, der vorgibt, etwas Großes zu sein, der vorgibt, ja, der Größte zu sein. Und er löst den Sabbat auf. Also, damit wir einfach verstehen, die Tiefe der Feindschaft, die da auf einmal entsteht. Und hier haben wir die Reaktion Jesu. Jesus gibt eine Antwort. Von Vers 17, Jesus gibt eine Antwort. Das ist alles noch eine kurze Wiederholung. Ne? Jesus gibt eine Antwort auf diesen Hass. In Vers 17, Jesus aber antwortete ihnen eine Erwiderung auf diese Feindschaft. Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auf. Und in diesem Satz macht Jesus erstmal deutlich zwei Dinge. Als erstes seine Beziehung zum Vater, wie seine Beziehung zum Vater ist und dass er derselben Natur ist wie sein Vater. Das bedeutet, er ist Gott. Ja, in dieser Aussage, mein Vater wirkt bis jetzt, sagt Jesus aus, ich bin Gott. Und wenn ihr euch überlegt, was das jetzt für diese Schriftgelehrten, für die Obersten bedeutet, schon in diesen Hass hinein, in diesen Streit, in diesen Ärger über diesen, der sich so groß macht, ja, der den Sabbat bricht, jetzt kommt nochmal ein Tropfen. Und zwar nicht nur ein Tropfen, sondern für die wie ein Meer, das wie ein Damm, der gebrochen ist. Jetzt diese Flut von dieser Aussage, ich bin Gott. Die Juden haben peinlichst genau darauf geachtet, niemanden mehr neben Gott hinzustellen. Der Götzendienst war seit der babylonischen Gefangenschaft ausgerottet. Die Juden hatten früher immer wieder versucht, jemanden hineinzubringen, der diesen Wert gekriegt hat wie Gott, also Götzendienst betrieben. Und seitdem achteten die Juden peinlichst genau darauf. Seit der babylonischen Gefangenschaft gab es niemanden mehr, der einen Götzen aus dem Volk Israel aufgerichtet hat, jemand auf die Position der Gottähnlichkeit gestellt hat. Das war weg. Und siehe da, jetzt in diese Feindschaft hinein auf einmal dieser Satz. Wir müssen das verstehen, dass was Jesus hier gemacht hat, das übersteigt alles. Das ist schwarz oder weiß. Ja, das ist so herausfordernd. Das ist alles oder nichts. Entweder du anerkennst ihn jetzt hier als Gott oder er ist definitiv ein Lästerer, der sich Gott gleich macht. Er ist ein Mann des Todes auf der Stelle. Ja, hier gibt es nur entweder oder. Entweder dieser Mann hat recht, dass er von sich behauptet, er ist Gott, und ihm gebührt jetzt auf einmal wirklich alle Ehre und Anbetung Gottes und das Volk müsste sich vor ihm niederwerfen und ihn anbeten. Oder sie müssten ihn auf der Stelle umbringen. Es gibt nichts anderes. Oder natürlich, er ist verwirrt in seinem Kopf, ja, durcheinander, er hat sie nicht mehr alle, dass er irgendwas sagt, dass er nicht zurechnungsfähig ist und in eine Anstalt müsste. Das wäre vielleicht noch die dritte Option. Aber wir sehen, Jesus ist bei klarem Verstand. Seine Predigten, das, was er gelehrt hat, wurde immer wieder vom Volk bezeugt. Er redet mit Vollmacht, mit Autorität. Sie konnten nicht nachsagen, okay, er denkt nicht klar. Und seine Wunder haben es ganz klar bezeugt. Da ist eine Kraft dahinter, die niemand anders hat. Es war hier eindeutig, wie das Volk sich eigentlich entscheiden müsste. Aber es ist ein Alles oder Nichts, das Jesus ihnen hier vorführt. Und das Zweite ist, was er ihnen deutlich macht mit Vers 17, Gott wirkt ohne Unterlass. Ja? Und darum wirke ich auch. Warum? Weil ich Gott bin, deswegen. Und Gott ohne Unterlass wirkt. Ja, Gott hat auch am Sabbat geruht, an diesem siebten Tag, das stimmt. Aber das hat ein ganz besonderes Bild, ein ganz besonderes Zeichen. Aber Gott arbeitet. Denkt nur an Psalm 121. Gott ist immer am Werk. Und deswegen muss auch Jesus am Berg sein. Psalm 121, Vers 4, siehe, der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Und der Herr ist am Werk, und zwar, dass er Gericht übt jeden Tag an den Gottlosen. Psalm 7, Vers 12, Gott ist ein gerechter Richter und ein strafender Gott an jedem Tag und auch am Sabbat. Und einer, der segnet, die Gerechten segnet an jedem Tag, wenn ihr an Jesaja 40, Vers 28 denkt. Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, Yahweh, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Ja, er braucht keinen Sabbat in dem Sinn. Wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Und ich füge hinzu, jeden Tag macht er das. Ja. Psalm 69, Vers 19, gepriesen sei der Herr, Tag für Tag trägt er unsere Last. Er hat keinen Sabbat der Ruhe, sondern Tag für Tag trägt er seine Last, trägt er unsere Last, Verzeihung. Jesaja 46, Vers 4, bis in euer Greisenalter bin ich derselbe und bis zu eurem Ergrauen will ich euch tragen. Tag für Tag. Ich habe es getan und ich will auch fernerhin euch heben, tragen und erretten. Also, das ist der Grund, was Jesus ihnen vorlegt auf ihren Hass und auf ihre Feindschaft. Er macht ihnen deutlich, ich bin Gott und Gott ist am Werk und ich auch. Also, in Vers 17 fängt er an, ich bezeichnete es auch hier von Vers 17, ist das Selbstzeugnis, also das Zeugnis, was Jesus von sich selbst gibt. Von Vers 17 bis Ende des Kapitels gibt Jesus das Zeugnis von sich. Und das ist das Erste, was er hier in Vers 17 macht. Also, er zeigt, wie er zum Vater steht, die Beziehung zum Vater, und er macht deutlich, dass der Vater wirkt und er auch. Wenn ihr Vers 17 vor euren Augen habt, so seht ihr, mein Vater wirkt bis jetzt, also das Wirken des Vaters wird hervorgehoben. Ja, mein Vater wirkt und ich wirke auch. Und jetzt Vers 17 bis 23. Sie zeigen auf, sie nehmen eine Lupe und gehen nochmal auf Vers 17 zurück. Ja, und zeigen dieses Wirken auf. Ich habe das hier mal. Ihr seht hier, es geht, Vers 17 wird über das Wirken des Vaters gesprochen. Ich habe hier einfach so einen Kreis, hier steht Wirkungsfeld des Vaters. Ja, stellt euch vor, also Wirkungskreis, Wirkungsfeld des Vaters. Ja, das ist, was Vers 17 uns aufzeigt. Und gleich die weiteren Verse. Und wir haben das Wirkungsfeld des Sohnes. Ja, ihr könnt es sehen, ist vielleicht ein bisschen schwächer. Ups, Verzeihung, so. So andersrum habe ich das gesehen. Ja. Es geht um zwei Wirkungsfelder. Und wie ihr bei diesen Wirkungsfeldern seht, es gibt ein Ende von diesem Wirkungsfeld und sozusagen den Inhalt. Und genau das gibt uns gleich die Verse 19 bis 23 wieder. Dazu lesen wir jetzt. Also jetzt gehen wir zum Text. Ich fange nochmal von 17 an. Ja. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Ja, und Vers 18 könnten wir jetzt auslassen, denn das ist nochmal die Erklärung zu der Geschichte davor, Vers 19. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, so dass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit, ja, und hier Vers 23 ist das Ziel, wir werden das Wirkungsfeld betrachten, ja, und Vers 23 ist das Ziel, warum Jesus uns das überhaupt erzählt, warum es dieses Wirkungsfeld uns erklärt wird. Das Ziel ist, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Also diese Botschaft, die Erklärung des Wirkungsfeldes des Vaters und des Sohnes und dass sie übereinstimmen, hat ein klares Ziel, damit der Sohn so geehrt wird wie der Vater. Also, Verse 19 und 20 zeigen uns also das Umfeld, ja, das Umfeld, woraus dieses Wirkungsfeld besteht. Ja, das Wirkungsfeld des Sohnes und das Wirkungsfeld des Vaters. Also was dieses Feld ausmacht. Warum zeigt es uns das auf? Seht mal, ihr habt den Text vor euch. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Wenn wir eine Erklärung haben, die uns sagt, ich mache nur das, was der macht, ist mit anderen Worten, wenn wir mal etwas aus dem Alltag nehmen, wenn die Eltern den Kindern sagen, hör mal zu, du darfst nur so weit gehen auf unserer Straße oder hier, wie dein großer Bruder zum Beispiel, der 10 Jahre ist, ja. Also, wenn wir unseren Kindern das so erklären, du darfst so weit gehen oder du darfst das machen, was dein 10-jähriger Sohn darf. Oder du darfst so weit gehen, wie dein 10-jähriger Bruder oder Schwester. Das bedeutet, ich habe ihm Grenzen gesetzt. Ja, das sind Grenzen, der geht nur so weit wie der Bruder. Und das ist, was der Text uns erklärt. Es gibt Grenzen und Jesus sagt, ich befinde mich, ja, mein Wirkungsfeld ist identisch mit dem Wirkungsfeld des Vaters. Ja. Ich befinde mich im gleichen Wirkungsfeld wie mein Vater. Ja. Ich mache nichts anderes, wie mein Vater macht. Ja. Also, das ist Vers 19 und 20. Und Vers 21 und 22 zeigen uns dann, was in diesem Wirkungsfeld ist. Okay? Und jetzt gehen wir zum Text. Also wir sahen das Wirkungsfeld und was es ausmacht. Bevor wir aber uns diesen Rahmen wirklich anschauen, was das ausmacht, diesen Rahmen, möchte ich erstmal auf einiges im Text aufzeigen. Einige Sachen, die uns im Text aufgezeigt werden, die wichtig sind, es zu verstehen. Also erstmal etwas Textexegese. Als erstes sehen wir in Vers 19, Jesus fängt an, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wisst ihr, im griechischen Text wird das hebräische Wort gelassen, und zwar das Amen, Amen. Es wird nicht vom Griechischen genommen, so sei es, oder sonst, also ein Ausdruck der Zusicherung, sondern der Schreiber, dem war es wichtig, das hebräische Amen, Amen wiederzugeben. Warum? Weil Jesus hier den Schriftgelehrten, den Pharisäern, den Obersten, die voller Hass sind, eine wichtige Botschaft zu geben hat. Die regen sich auf über den Sabbat, aber er möchte ihnen sagen, Leute, diese Botschaft müsst ihr verstehen. Das ist weit wichtiger, das ist weit größer, was sich hier abspielt vor euren Augen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, also Amen, Amen, sicher, sicher. Mit anderen Worten, denke ich, verweist er sogar auf das Alte Testament, auf Psalm 33, Vers 4, denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig und all sein Tun ist treu. Dass er aufzeigt, genauso wie wahrhaftig das Wort Gottes ist, die Schriften sind, die ihr sagt, dass ihr sie anerkennt, so wahrlich, wahrlich, also so ist es, so ist es. Mein Wort ist sicher. Das andere, was wir beobachten, in Vers 17 haben wir gesehen, dass er davon spricht, mein Vater wirkt. In Vers 19 sehen wir auf einmal, dass er vom Sohn spricht, was er davor nicht gemacht hat. Und dieser ganze Text ist dann gefüllt, dass er in Vers 17 spricht, er mein, also von mir, aber in Vers 19, da antwortete Jesus und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann von sich aus nichts tun. Jesus ersetzt hier einfach, er spricht nicht mehr von sich, sondern sozusagen in der dritten Person und spricht vom Sohn des Vaters. Auch das war eine Erinnerung für die Leute, die zugehört haben. Er verwies auf das Alte Testament. Es war ihnen bekannt, dass Gott einen Sohn hat. So sehr sie das auch leugnen möchten und auch heute noch leugnen, aber Jesus macht es mit Absicht. Wenn ihr mit mir Psalm 2 aufmacht, der ganze Psalm handelt darum, dass im Alten Testament aufgezeigt wird, dass der Vater einen Sohn hat und dass Jesus hier sagt, der Sohn macht genau das Gleiche wie der Vater. So verweist er genau darauf. Hört auf Psalm 2. Warum toben die Heiden und ersehen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen Jahwe, also gegen Gott, den Vater, und gegen seinen Maschiach, Gesalbten. Wen haben wir hier vor uns? In der Geschichte Jesus, den Gesalbten, den Maschiach, den Sohn. Und Psalm 2 zeigt auf, die Leute, die Fürsten, die regen sich auf gegen Gott und gegen seinen Maschiach. Aber du sagst, ja, das ist ja noch nicht der Sohn. Warte, wir gehen weiter. Und das ist, was die Leute sagen, wie sie sich aufregen, die Fürsten. Lasst uns ihre Banden zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich, und das sagt jetzt Jahwe, das sagt Gott zu diesen spottenden Leuten, ich habe meinen König, hier ist die Erklärung des Maschiach, also den Gesalbten, das ist der König, ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Und jetzt spricht der König, ich, Jesus, will den Ratschluss Jahwes verkündigen. Er, also Gott der Vater, hat zu mir, zu Jesus, gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Er bitte von mir, so will ich dir Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernen Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient Jahwe mit Furcht und Zittern, also dient Gott dem Vater mit Furcht und Zittern. Und jetzt passt auf, Vers 12. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen? Wohl allen, die sich bergen bei ihm, also beim Sohn. Also vom Alten Testament wurde den Kindern Israels aufgezeigt, Gott hat einen Sohn, einen Gesalbten, einen Maschiach, einen König. Und wohl allen, die sich bei ihm bergen. Merken wir das Evangelium aus dem Alten Testament, was ihnen verkündigt wurde und worauf Jesus hier hinweist, dadurch, dass er sozusagen in der dritten Person spricht, dass er nicht mehr von sich spricht, sondern einfach den Sohn einsetzt. Also, das Nächste, wir gehen weiter zum Text. Ich lese nochmal Vers 19. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Was bedeutet das denn in aller Welt? Ja? Der Sohn kann von sich aus nichts tun. Und hier möchte ich aufzeigen, was es nicht bedeutet. Ja? Also es bedeutet nicht, das, was hier sagt, dass er von sich aus nichts tun kann, dass er von sich aus die Fähigkeit nicht besitzt, etwas zu tun. Ja? Also das bedeutet es nicht, dass Jesus nicht die Fähigkeit hat, etwas zu tun. Wisst ihr, so wie man sich das vorstellen könnte, es gibt ja heute diese, nennt man das so, Behinderten, also körperlich Behinderten, die Athletik betreiben, die Weitsprung machen und Hochsprung, obwohl sie ein halbes Bein nur haben oder ein Bein, und dann machen sie sich da eine künstliche Feder da dran oder sonst irgendwas, und dann sind sie in Wirklichkeit noch besser. Wie heißt? Paralympics, danke. Wisst ihr, dann mit seinem Federbein ist er auf einmal noch besser wie mit dem richtigen, und dann kommen sie in Versuchung, vielleicht beide Beine abzusägen, und dann sind sie noch besser. Wisst ihr, aber wenn man das wegnimmt, so sind sie nicht mehr fähig. Und es ist gar nicht das, was hier der Text aussagt, dass Jesus nicht Fähigkeit hat, ne? Dass er von sich aus keine Fähigkeit hat. Also darum geht es nicht. Es geht auch nicht darum, dass diese Fähigkeit irgendwie eingeschränkt ist, sondern was uns dieser Text aussagt, er spricht von einer Einheit. Er spricht, dass das Wirkungsfeld des Sohnes und des Vaters übereinstimmt. Nicht, dass der Sohn nicht fähig ist. Ich lese Vers 19 nochmal. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Die Absicht ist zu sagen: Leute, Jesus würde niemals über die Grenzen des Vaters gehen. Ein jedes Handeln von Jesus würde exakt mit dem Handeln Gottes übereinstimmen. Ja? Er würde nie etwas denken, was der Vater nicht denkt. Jesus würde nie etwas sagen, was der Vater nicht sagt. Jesus würde nie etwas verurteilen oder richten, was der Vater nicht richtet. Ihr beides, das Handeln ist identisch, ist gleich. Und genau in dieser Situation, wir sehen, wie Jesus den Sabbat angegriffen hat, wie Jesus sozusagen sich auf die richtige Stelle platziert hat als Gott. Und was er sagt, Leute, das ist exakt das, was Gott machen würde in dieser Situation, was der Vater machen würde in dieser Situation. Seht ein Beispiel. Ich weiß, wir haben schon mehrmal uns dieses Beispiel angeschaut, aus der Geschichte aus Jesaja Kapitel 1. Aber hier haben wir ein exaktes Beispiel dessen, was sich hier bei Jesus widerspiegelt. Jesus hat die Religion angegriffen. Er hat sie zurechtgewiesen. Er hat sie auf den richtigen Weg hingewiesen oder ist sie am Hinweisen. Er zeigt ihnen gleich die Lösung in Vers 24, was sie wirklich brauchen. Aber er greift ihre Religiosität an. Und das tut ihnen weh. Und er sagt, genau das macht auch der Vater. Ein Beispiel aus Jesaja Kapitel 1. Uns wird hier in Jesaja Kapitel 1 die Religiosität des Volkes beschrieben. Viele Dinge, die sie machen, ja, die sie für Gott machen, nach außen hin. Und das sind folgende. Ich werde nur auszugsweise so Punkte nehmen. Vers 11. Sie bringen eine Menge von Schlachtopfer, Brandopfer, Widdern, Mastkälber. Mastkälber, das sind die Tiere, die extra gezüchtet werden, die extra viel Futter kriegen, damit sie gemästet werden. Ja, es ist mit der Absicht zu opfern. Das ist, was das Volk bringt. Mastkälber, Jungstiere, Lämmer, Böcke, Vers 12. Sie kommen, vor mein Angesicht zu erscheinen. Das ist, was die Leute gemacht haben. Vers 13. Sie bringen Speisopfer. Opfer, Räucherwerk. Sie kommen an jedem Sabbat, sie kommen an Neumonden, an Festversammlungen. Sogar so, dass sie sich drängen müssen. In großen Scharen kommen sie. Das war Vers 14, Vers 15. Und wenn und sie breiten die Hände aus, ja, und sie beten. Also was bitte ist davon verkehrt? Was, bitteschön, hat Gott davon nicht angeordnet zu tun? Alles. Ja? Also wir sehen ein Volk, das sehr viel Religiosität auftreibt, das sehr viel macht. Aber seht jetzt die Reaktion Gottes, was Gott ihnen sagt, wie Gott reagiert. Und dann werden wir sehen, dass es genau identisch ist. Der Wirkungskreis des Vaters stimmt mit dem Wirkungskreis des Sohnes überein. Also, als erstes, Vers 2, Gott sagt ihnen, hört zu. Und dann eine lange Liste, Vers 11, da ist eine Menge von Schlachtopfer, Brandopfer und Widerern. Entschuldigung, Vers 2, Verzeihung, ich habe mich hier verzettelt. Vers 2, ich habe Kinder großgezogen und emporgebracht, sie aber sind von mir abgewichen. Gott bezeichnet sie als Kinder, die abgewichen sind. Jetzt Vers 3, ein Ochse kennt seinen Besitzer, ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Also, sie sind noch schlimmer wie der Ochse oder irgendein Tier, das die Krippe kennt, von wo sie Futter kriegen. Mein Volk kennt das nicht. Vers 4, es ist eine sündige Nation, ein schuldbeladenes Volk, Same der Übeltäter, verderbte Kinder. Sie haben Jahwe verlassen, haben den Heiligen Israels gelästert, haben sich abgewandt. Super, gell? Für die Leute, die sich eins abmühen, dahin kommen, opfern und machen, tun, die sogar Schafe und Tiere züchten, richtig fett machen, Mastkälber daraus machen, um sie darzubringen. Diese Aussagen, das ganze Haupt ist krank, sagt Gott, und das ganze Herz ist krank. Von Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Unversehrtes an ihnen. Vers 10, nochmal, hört, Leute. Vers 11, ich bin der Brandopfer und Widderer und das Fett der Mastkälber überdrüssig. Also ich habe die Nase voll. Ja, ich bin überdrüssig davon. Und am Blut der Jungstiere, Lämmer und Böcke habe ich kein Gefallen. Wer verlangt dies von euch, dass ihr meine Vorhöfe zertretet? Stellt euch vor, für Leute, die in Massen kommen, um Opfer darzubringen, weil Gott ja gesagt hat, dass man das tun soll. Räucherwerk ist mir ein Gräuel, Vers 13. Neumond und Sabbate, Versammlungen, Festgedränge ertrage ich nicht. Vers 14. Eure Neumode und Festzeiten hasst meine Seele. Sie sind mir zu Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich mein Angesicht. Bitteschön. Und wenn ihr auch noch so viel betet, höre ich doch nicht. Wie kann es sein? Ja. Das ist das, was Gott gemacht hat auf die Religiosität des Volkes, wie Gott geantwortet hat. Das ist, was Jesus hier macht in unserem Text. Und er sagt, mein Handeln ist identisch mit dem Handeln des Vaters. Ich mache exakt genau das, was Gott gemacht hat und macht. Welch eine Lösung bietet Gott dem Volk an? Ja. Gott macht es ihnen als erstes deutlich, warum er das hasst, was sie machen, warum er Religiosität nicht ertragen kann. Warum? Weil das ganze Äußere, was Menschen machen, kann das Problem der Sünde nicht klären. Die Leute kommen am Sabbat und tun ihr Ding und versuchen Gott zu opfern, aber im Alltag leben sie ihrer Sünde. Sie dienen der Sünde und sie dienen Gott. Und Gott sagt, wisst ihr was? Ich habe es satt. Ich möchte es nicht. Ich hasse das. Also was wäre die Lösung? Einer würde vielleicht sagen, okay, dann höre ich einfach auf, Gott zu dienen und bleib einfach hier und dien weiter der Sünde. Gott geht weiter und sagt, hört zu, ich habe eine Lösung für euch. In Vers 18, kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht Jahwe, wenn eure Sünde wie Scharlach sind,
so sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Gott gibt ihnen die Lösung der Vergebung der Schuld, um diese Religiosität aufzuheben und eine Echtheit vor Gott zu leben in der Vergebung der Schuld. Und seht, was Jesus machen wird in Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Hier ist die Auflösung, die Gott, die Jesus ihnen gibt. Also, das ist jetzt das Grobe, was wir gesehen haben, einfach zur Texterklärung. Es geht um diese Einheit. Ich sagte euch, diese Einheit ist identisch und es hat einen Rahmen, also wie weit es geht. Und diesen Rahmen sehen wir darin, er besteht aus zwei Dingen, die uns der Text auch noch aufzeigt. Und zwar aus dem Handeln, aus der Initiative Jesu und aus der Initiative des Vaters. Ja, also das Wirkungsfeld besteht aus der Initiative von beiden. Also diese Einheit, die da ist, die kommt von Jesus aus, dass Jesus von sich aus alles das macht und tut, damit die Einheit besteht, ja, damit die Einheit besteht, und der Vater macht das Gleiche. Also, dazu lesen wir nochmal Vers 19 und Vers 20. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Merken wir, diese Einheit wird uns wiedergegeben, dass uns Gott, der Vater, als Vorbild gezeigt wird, was er tut. Und Jesus sieht auf den Vater, was er tut, und tut das Gleiche. Seht ihr das im Text? Was er den Vater tun sieht. Ja? Also Jesus steht sozusagen in der Beobachtung des Vaters. Und die Einheit ist deswegen da zwischen Gott und Vater, weil Jesus auf den Vater blickt und von sich aus genau das Gleiche tut. Hier sehen wir in dem Sinn, weil Jesus Gott als den Vater als Vorbild hat, dass es immer noch einen Unterschied gibt zwischen Vater und Sohn. Also es ist ein Gott, es ist die Dreieinigkeit, aber es ist Gott der Vater und Gott der Sohn, der sich dem Vater unterordnet, der auf den Vater sieht. Die sind nicht... Also wir glauben nicht, dass es nur eine Person gibt. Seht mal aus ein paar Stellen, wo wir darauf hingewiesen werden, dass da ein Unterschied ist zwischen Gott, dem Vater und dem Sohn. Johannes 5, Vers 30 werden wir es schon sehen. Ich kann nichts von mir selbst aus tun, wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Hier sehen wir, als würde sich Jesus unter den Willen des Vaters stellen. Also der Wille des Vaters hat Überhand, wenn man das so ausdrücken kann oder darf. Johannes 8, Vers 28, darum spricht Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin, und ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Auch hier sehen wir, dass Jesus den Vater über sich stellt und sagt: Der Vater hat mich gelehrt und ich habe es so gehandelt. Oder auch, und ich habe es so gehandelt. Johannes 14, Vers 28, wo Jesus sagt: Mein Vater ist größer als ich. Und hier sehen wir, die Einheit also besteht daraus, dass Jesus auf den Vater blickt als Vorbild und genau das Gleiche machen will wie der Vater. Vers 20 gibt uns die andere Seite. Wenn Jesus die eine Seite der Einheit bildet, so zeigt er uns in Vers 20 die andere. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut, und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, so dass ihr euch verwundern werdet. Die Einheit zwischen Gott und Jesus besteht nicht nur darin, dass Jesus selbst von sich aus bereit ist, in dieser Einheit zu leben und das Gleiche zu tun, sondern Jesus macht deutlich, der Vater ergreift Initiative. Ja? Also der Vater handelt selbst. Der Vater bestätigt den Sohn. Es ist nicht so, dass der Sohn sich selbst erhebt auf irgendeine Stufe des Vaters, um eine Einheit zu bilden, sondern Vers 20 sagt, der Vater, er liebt den Sohn und er ergreift die Initiative, er handelt und er zeigt dem Sohn alles, was er selbst tut. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese. Also, das ist, was sozusagen diesen Rahmen bildet, den Jesus ihnen aufzeigt, den Rahmen der Einheit. Es geht einmal, sagt Jesus, von mir aus, ja, ich mache genau das Gleiche wie der Vater und einmal ist es der Vater, der mir alles zeigt. Warum? Weil er mich lieb hat. Und hier sehen wir, dass Jesus dem Volk aufzeigt, nicht nur, dass sozusagen er sich auf diese Stufe der Gottheit erhebt, sondern dass Gott ihn dabei unterstützt, ja, dass die Initiative von Gott ausgeht und Gott ihn bestätigt als Sohn Gottes. Werden hier eine Pause machen müssen für das nächste Mal. Also ich möchte hier nur zusammenfassen, um euch nochmal aufzuzeigen, Jesus, hier geht es um das Selbstzeugnis Jesu. Ja. Desto mehr du verstehst, wer Jesus ist, welch eine Position Jesus hat, welch eine Position Gott, der Vater, ihm sozusagen auch untermauert, unterstreicht, ihm gibt, desto mehr wirst du zum Ziel, das Ziel verstehen, dass Jesus die gleiche Ehre bekommt wie der Vater. Das Ziel ist nämlich, dass Jesus genauso geehrt wird wie der Vater. Und versteht ihr diese Argumentation, die Jesus ihnen gibt? Sie hassen ihn. Sie wollen ihn umbringen, weil sie in ihm sehen, er hat den Sabbat aufgelöst, nicht einfach für sich gebrochen. Und er sagt ihnen, Leute, ihr müsst verstehen, wen ihr vor euch habt. Ich und mein Vater, das Werk, das Wirken ist identisch. Ja. Ich und der Vater, wir sind auf der gleichen Stufe. Ich sage es euch von mir aus, dass ich gucke, was der Vater macht und von mir aus alles tue. Und der Vater von sich aus bestätigt mein Handeln. Die Autorität, die ich für euch hier angebe, ist von Gott, dem Vater, bestätigt. Das müsst ihr verstehen. Und desto mehr wir verstehen, wer Jesus ist, desto mehr werden wir ihn würdig anbeten, denn er ist würdig. Nur ein Stückwerk von dieser Situation, in der du standst, von dem Hass, den man dir entgegengebracht hat, weil du dich zu Gott gemacht hast, so haben sie es gesehen. Herr, wir beten dich an, du bist der Sohn Gottes, du bist der König, du bist der Maschiach, du bist der Gesalbte, du bist der Sohn Gottes. Herr, und wir wollen uns bergen vor dir und in dir. Und ich danke dir, Herr, dass du uns eine Lösung gibst. Herr Jesus, auch wir möchten dich erheben, auch wir möchten mehr und mehr verstehen, wer du bist, so dass wir dich würdig anerkennen und ehren. Herr, dass du mehr und mehr in unserem Leben Gestalt gewinnst, weil wir es verstehen, wer du bist.